Vor Charles Darwin war die Welt verhältnismäßig übersichtlich.
Gott hat die Welt geschaffen, die Organismen, und zwar in Arten, und die habe ich zu erkennen. Das war ganz einfach.
Gerhard Hasbrunner, emeritierter Professor am Lehrstuhl für systematische Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Jetzt sagt aber Darwin, Arten entstehen sukzessive, graduell. Und damit ist vollkommen klar, wenn ich jetzt rausgehe in die Natur, werde ich auf Fälle treffen, sie sind nicht sehr häufig, aber man kennt sie, wo das gerade auf dem Weg ist. Das erleben wir in meiner Wissenschaft ununterbrochen.
Der britische Naturforscher Charles Darwin war ein erstaunlich exakter Beobachter. Auf seinen Reisen rund um die Welt sammelte er enorme Mengen an Daten über Pflanzen und Tiere und formuliert eine Theorie. Die biologische Welt ist nicht konstant. Alle lebenden Organismen unterliegen einer stetigen Veränderung. So ist Darwin unter anderem höchst beeindruckt vom australischen Schnabeltier, einem eierlegenden Säugetier. Oder auch von der scheinbar unendlichen Variationsbreite der Vogelschnäbel auf Galapagos, der später nach ihm benannten Darwin-Finken. Lebewesen können sich verändern. Sie bilden neue Formen, die sozusagen ineinander übergehen. Was heute trivial klingt, war im 19. Jahrhundert eine Sensation.
Für Darwin war ja auch das zentrale Element seiner Theorie, dass es Evolution tatsächlich gibt. Also bis zu diesem Zeitpunkt war ja die große Mehrheit aller Forscher und der Gesellschaft der Meinung, nein, die Welt wurde irgendwann einmal von Gott geschaffen, so wie sie ist. Und so bleibt sie auch. Und die Aufgabe des Naturwissenschaftlers ist es, diese göttliche Ordnung zu entdecken und zu beschreiben. Und erst sukzessive kam diese Idee, diese Ordnung ist dynamisch und nicht statisch.
Fast sein ganzes Leben lang feilt Charles Darwin an einer schlüssigen Theorie. Sein Hauptwerk On the Origin of Species, über die Entstehung der Arten, erscheint 1859. Fünf weitere überarbeitete Auflagen folgen. Darwin führt eine produktive Korrespondenz. Er steht im Austausch mit vielen Naturwissenschaftlern seiner Zeit und schärft seine Hypothesen über Jahrzehnte. Ralf Sommer, Professor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen.
Er war der Erste, der ein wirklich kohärentes Gedankengebäude der Evolution entwickelt hat. Die Idee, dass die Arten veränderlich sind und vielleicht sogar alle einen gemeinsamen Ursprung und eine gemeinsame Abstammung haben, die gab es ja schon vorher. Aber das ist niemals in einem wirklich kohärenten Gedankengebäude dargelegt worden. Und das ist eigentlich Darwins größte Leistung. Nicht nur das zusammenzubringen, sondern auch noch mit der Selektion wirklich einen Mechanismus vorzuschlagen, der dann wirklich auch als Basis für das Ganze dienen kann.
Die Theorie der natürlichen Selektion, die Darwin schließlich formuliert, ist also nicht in einem abgeschotteten Elfenbeinturm entstanden. Im Gegenteil, die Idee lag sozusagen in der Luft. Karen Nicholson, Lehrstuhlinhaberin für Wissenschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Wie viele Naturforscher zu der Zeit beschäftigte ihn die Frage, wie eigentlich die Vielfalt der Arten von Pflanzen und Tieren zu erklären ist. Das sind einerseits die Unterschiede, aber auch so bestimmte auffällige Gemeinsamkeiten. Und warum eigentlich bestimmte Arten an bestimmte Lebensräume so gut angepasst sind. Das sind Fragen, die viele beschäftigten und eben auch Darwin. Und die traditionelle Antwort darauf war, dass der Schöpfergott in seiner Güte und Allwissenheit eben die Arten so erschaffen hat. Das war jetzt im 18. und auch im 19. Jahrhundert ganz besonders nicht mehr akzeptabel, denn man wollte wissenschaftliche Erklärung nicht mehr mit übernatürlichen Faktoren haben. Das ging gar nicht so sehr darum, dass man nicht mehr an Gott glaubte oder die Religion irgendwie feindlich war, sondern man brauchte Faktoren, die man prüfen konnte, die man testen konnte. Und das ist jetzt Darwins große Leistung.
Darwin konnte also an vielen Einzelbeispielen ganz konkret darlegen, warum ihm eine gemeinsame Abstammung aller Lebewesen als plausibel erschien. Und verwies dabei zum Beispiel auf bestimmte wiederkehrende anatomische Merkmale.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Lebewesen eine gemeinsame Abstammung haben, dann können wir erklären, warum die Hand von Menschen so ähnlich ist wie dem Fledermausflügel, wie die Ruderflosse bei Delfinen oder anderen Gliedmaßen bei den Wirbeltieren. Das können wir dann erklären.
Der schlüssige Mechanismus, den Darwin vorschlug, um die Entwicklung neuer Formen aus anderen älteren Formen zu erklären, ganz ohne übernatürliche Faktoren, war die sogenannte natürliche Selektion.
Und was meint er damit? Also er geht davon aus, das sind jetzt Beobachtungen, wir haben Gruppen von Individuen, die leben in einer bestimmten Umwelt. Alle unterscheiden sich auf kleine Weisen voneinander. Alle müssen damit leben, dass die Ressourcen in dieser Umwelt begrenzt sind. Und alle produzieren Nachkommen, die in ihrer Anzahl größer sind als die Elterngeneration. Und nun ist die Annahme, dass bestimmte Individuen mit einer bestimmten Merkmalkombination besser geeignet sind als andere, diese Ressourcen zu nutzen und auf diese Weise mehr Nachkommen in die nächste Generation bringen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass sie länger leben, es kann sein, dass sie fruchtbarer sind, es kann sein, dass die Nachkommen kräftiger sind. Das ist sehr unterschiedlich. Aber der Knackpunkt ist, dass es eben eine bestimmte Merkmalskombination ist, die stärker vertreten ist in der nächsten Generation. Und wenn das über längere Zeit läuft, dann entwickelt sich diese Gruppe von Individuen in eine bestimmte Richtung, die eben besser an Umweltbedingungen angepasst sind.
In einem Konkurrenzkampf um Ressourcen, also auf Englisch Struggle for Life oder auch Survival of the Fittest. Fachbegriffe, die mit ihrer kämpferischen Metaphorik heute durchaus irritieren. Karen Nicholson?
Der Struggle for Life, das ist ein Begriff, der Darwin gefiel, den er auch später annahm. Das ist nicht sein eigener Begriff. Den hat er übernommen von einem Zeitgenossen, Herbert Spencer. Heute würden wir sagen, das war ein Sozialwissenschaftler. Der hat auf gesellschaftliche Prozesse geschaut, die Wirtschaft vor allen Dingen. Und Struggle for Life oder auch Survival of the Fittest, das sind Begriffe, die aus diesem Kontext kamen und die Darwin übernommen hat.
Nachfolgende Forschergenerationen haben diese Grundidee dann häufig auch mit Kampf ums Dasein übersetzt. Was Darwin allerdings grob vereinfachend und sogar falsch gefunden hätte. Denn natürlich gibt es im Tierreich auch Kämpfe, aber eben auch zahlreiche Beispiele für gelungene und überlebenswichtige Kooperation. Darwin ging es in erster Linie um die Suche nach passenden Lebensräumen.
Darwin war sogar ganz deutlich und sagte, es ist überhaupt nicht immer ein Kampf in der eigentlichen Bedeutung, so wie wir das Wort verwenden, sondern man kann sich auch vorstellen, dass etwa auf einer Wiese, auf einem Stück Grasen, die Grasindividuen darum konkurrieren, wer jetzt zum Beispiel die stärkeren Wurzeln entwickelt, um an das Wasser zu kommen. Wer als Erster die Sprossspitze und die Blätter entwickelt, um die Sonnenenergie nutzen zu können. Wer das dann am schnellsten in Wachstumsprozesse übersetzen kann. Auch das ist eine Ausformung dieses Struggle, also dieses Konkurrenzkampfes, der eben gar kein Kampf ist, jedenfalls nicht zwischen den kleinen Grashalmen untereinander, sondern im Prinzip ein Ringen um die Ausnutzung von Ressourcen in einer bestimmten Umwelt.
Die verschiedenen Individuen einer Art haben also einen mehr oder weniger großen Fortpflanzungserfolg. Besonders günstige Merkmale schaffen es in die nachfolgende Generation. Aber auf welchem Wege das genau funktioniert, das war Darwin völlig unbekannt. Zwar erkennt er die Variation als Triebkraft der Evolution, aber er kann sich die Ursache nicht erklären. Er spricht von Mystery of Mysteries, dem Geheimnis aller Geheimnisse. Eine Hypothese hat er dennoch aufgestellt. Ralf Sommer?
Ja, er hat sogenannte Gemmule prognostiziert und eine sogenannte Pangenesis-Theorie, dahingehend, dass Zellen kleine Teilchen abgeben.
Sogenannte Zellenkeimchen.
Also seine Theorie der Genetik ist komplett fehlgeschlagen, aber er hatte natürlich logischerweise in der Zeit, in der er lebte, Schwierigkeiten, weil es natürlich noch keine funktionierende Genetik gab. Also die Vererbung von Eigenschaften war zu dem Zeitpunkt komplett offen. Er hat Gregor Mendel, obwohl er ein Zeitgenosse war, nicht gekannt. Er kannte auch die Arbeiten Mendels nicht. Von daher hat er sein Gedankengebäude aufbauen müssen ohne eine funktionierende Genetik. Und eine Molekularbiologie, so wie wir sie heute kennen, mit Nukleinsäuren als Träger der Erbsubstanzen war damals natürlich noch komplett in den Sternen. Und das macht eigentlich die Leistung Darwins nochmal, stellt sie nochmal höher raus, weil er natürlich ohne dieses fundierte Wissen seine Evolutionstheorie aufstellen musste.
Erst in den 1950er Jahren wurde mit dem Siegeszug der Mikrobiologie die Struktur der DNA als Trägerin der Erbinformation entdeckt, in Form einer sogenannten Doppelhelix. Zu diesem Zeitpunkt war Darwin allerdings schon fast 70 Jahre tot. Gerhard Hassbrunner:
Das war wirklich eine Sensation. Ja, das kommt uns heute alles ganz selbstverständlich vor. Das war es nicht. Und für Darwin war das ein Buch mit 7 Siegeln. Er hatte keine Ahnung davon. Darwin hatte von Genetik überhaupt keinen Schimmer. Null. Gab's nicht.
Die Biologie des 19. Jahrhunderts basierte auf reinen Naturbeobachtungen. Gene waren unbekannt. Mutationen erst recht. Ebenso wie die Gesamtheit der molekularbiologischen Grundlagen und Begriffe. Würde Charles Darwin heute eine Prüfung im Fach Evolutionsbiologie ablegen müssen? Er würde kläglich scheitern. Ralf Sommer:
Wir sind heute auf molekularer, zum Teil atomarer Ebene und von daher haben wir ganz andere Fragestellungen. Also Sie können von der Lektüre von Darwin selbst für die moderne Biologie nicht mehr viel lernen.
Darwins Theorie der natürlichen Selektion ist gestützt auf eine schier unfassbare Fülle an Beobachtungen aus seiner eigenen Umwelt. Auf Eindrücke seiner langen Reisen und auf Reiseberichte und Fachliteratur seiner Kollegen und Freunde. Seine Schlussfolgerungen sind, trotz aller Lücken, bis heute ungeheuer wirkmächtig. Sie sind nachvollziehbar, elegant, folgerichtig und sie haben sich bisher nicht widerlegen lassen. Im Gegenteil. Die unaufhörliche Bildung neuer Varianten, Mutationen, einerseits, und die Selektion dieser Varianten andererseits ist unbezweifelbar. Evolution ist sozusagen ein nie endender Lernprozess. Doch nach wie vor von Evolutionstheorie zu sprechen, ist streng genommen falsch. Denn Evolution ist eine Tatsache, eine Grundeigenschaft des Lebens. Wir haben in den vergangenen über 150 Jahren Darwins Theorie um wesentliche Aspekte erweitert und ergänzt. Und natürlich ist noch immer nicht alles verstanden. Ralf Sommer, Professor am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen, beschäftigt sich insbesondere mit der Entstehung von evolutionären Neuheiten.
Also die Entstehung der Komplexität ist wirklich noch eine der ganz großen offenen Fragen in der Evolutionsbiologie. Aber wir sind nun in den letzten 20, 30 Jahren doch zum ersten Mal in der Lage, wirklich Selektion direkt zu messen, weil wir durch die modernen Sequenzierungsmethoden natürlich einen viel besseren Zugang auf die Erbsubstanz haben, auf das komplette Genom der Organismen haben. Und was vor 30, 40 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, dass man wirkliche Selektionsexperimente macht, also sieht, wie sich im Laufe der Zeit bestimmte Bakterien oder andere Organismen mit schneller Generationszeit wirklich verändern in ihrem Genom. Das können wir jetzt dingfest machen und wir sehen, welche Arten von Mutationen wirklich auftreten, welche wichtig sind und wie sie kommen und hinterher dann auch wieder verschwinden.
Warum sind die Organismen so unterschiedlich? Und was ruft diese unendliche Vielfalt hervor? Fragen wie diese konnte Darwin nicht beantworten. Doch dank biologischer Grundlagenforschung und den Möglichkeiten, komplette Genome zu sequenzieren, kommen inzwischen immer neue Erkenntnisse ans Licht. Ein Beispiel unter vielen ist der Lebenszyklus freilebender Fadenwürmer. Bei wechselnden Umweltbedingungen sind die unscheinbaren Tierchen, die es gerne feucht haben, in der Lage, ganz unterschiedliche Mundtypen auszubilden.
Der Fadenwurm, mit dem wir arbeiten, der kann entweder Bakterien fressen oder aber räuberisch an anderen Fadenwürmern. Und je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind, bildet er entweder starke Zähne aus oder nur ganz schwache. Und mit diesen schwachen Zähnen kann er nur Bakterien fressen. Mit der starken Ausprägung der Zähne ist er aber ein richtiger Räuber, der alle anderen Fadenwürmer in seiner Umgebung tötet und sich von denen ernähren kann. Und dann geht sehr häufig sekundär diese Plastizität, also die Möglichkeit, zwei Formen auszubilden, wieder verloren.
Während man noch vor wenigen Jahrzehnten davon ausging, dass die Genetik, also Mutationen im Erbgut, die Hauptantriebskraft der Evolution sei, hat sich der Horizont inzwischen erweitert. Wissenschaftler nehmen jetzt die Rolle der Umwelt verstärkt in den Blick. Nahrungsbedingungen und Temperatur beispielsweise. Ralf Sommer spricht von der Möglichkeit zu phänotypischer Plastizität und meint damit, biologische Erscheinungsformen können auf Grundlage der konkreten genetischen Ausstattung auch umweltabhängig reguliert werden.
Die Organismen sind in der Lage, die Umwelt wahrzunehmen und je nachdem, welche Umwelteinflüsse auf sie einwirken, werden sie dann unterschiedliche molekulare Prozesse in ihrem Organismus initiieren. Und am Anfang ist diese Idee etwas belächelt worden. Wir können aber jetzt tatsächlich zeigen, dass in den meisten Fällen, also über alle Tiergruppen hinweg, eine Neuheit sehr häufig plastisch beginnt. Das heißt, es gibt am Anfang dann zwei verschiedene Ausprägungen und erst sekundär im Laufe längerer evolutionärer Zeiträume wird es dann wieder zurückgefahren auf eine morphologische Ausprägung. Wir verstehen noch lange nicht die ganzen Details, die dahinter stecken. Das ist Gegenstand unserer Forschungsarbeiten und im Endeffekt brauchen wir da viele Gruppen, die an verschiedenen Organismengruppen arbeiten, um das wirklich zu verstehen.
Natürliche Selektion, so wie von Darwin beschrieben, ist also eine Ursache. Aber sie ist nach jetzigem Stand der Forschung längst nicht die einzige Ursache für Formenwandel in der Natur. Neben genetischer Mutation gibt es also weitere Erklärungen für biologische Vielfalt. Noch vor wenigen Jahrzehnten ging man davon aus, dass Mutationen im Erbgut sich prinzipiell nur durchsetzen, wenn sie zu einem höheren Fortpflanzungserfolg führen. Heute weiß man, dass auch dieser Mechanismus wesentlich komplizierter ist, als Darwin es vorhersehen konnte.
Die meisten Mutationen, auch die meisten derer, die sich durchsetzen, sind tatsächlich am Anfang neutral und die mögen dann erst in einem zweiten oder dritten Schritt, wenn sie mit anderen Mutationen neu kombiniert werden, an Bedeutung gewinnen.
Ein großer Teil der natürlich auftretenden Variationen führt zunächst also weder zu Vorteilen noch zu Nachteilen für den Organismus. Sie sind für das Individuum vorerst nicht besser, aber eben auch nicht schlechter. Gerd Hasbrunner:
Sie haben ein Enzym, das hat eine Funktion. Und es gibt eine Variante von dem Enzym, das ist besser. Aber dummerweise dazwischen, zwischen diesen beiden Genen, die das kodieren, liegen 10 Varianten und die funktionieren überhaupt nicht. Da würde der Organismus sterben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem Schritt alle 10 auf einmal schafft, die ist astronomisch gering. Und da war lange Zeit das Problem, wie geht das? Heute wissen wir, wie das geht. Und zwar ist es ein ganz allgemeiner Mechanismus, den wir inzwischen tausendfach bestätigt haben. Das Gen verdoppelt sich zunächst einmal, macht einen Zwilling. Dann bleibt einer von den Zwillingen, einer dieser Mehrlinge bleibt konservativ. Der bleibt einfach, wie er ist und hält die Lebensfunktion des Organismus aufrecht. Und die anderen fangen an, rumzuspielen. Das funktioniert zwar überhaupt nicht, aber es schadet auch nicht, weil der eine da ist, der den Organismus sozusagen am Leben erhält. Und wenn irgendwo einer dann beim Rumspielen einen Treffer macht, dann haben wir es. Bestimmte Dinge, die uns noch vor 20 Jahren wirklich Probleme gemacht haben, muss man heute sagen, nee, die sind geklärt. Das ist kein Problem mehr.
Der Umstand, dass einem Organismus sozusagen eine Fülle von genetischem Spielmaterial zur Verfügung steht, macht selbst bahnbrechende Neukombinationen möglich. Über lange Zeiträume entsteht dann zum Beispiel ein Auge oder ein Flügel. Diese in ihrer Bedeutung lange unterschätzten, sogenannten neutralen Variationen, können Molekularbiologen im Genom heute dingfest machen. Die Evolutionstheorie. Zeit seines Lebens hat Charles Darwin daran gearbeitet. Allein daran kann man sehen, dass auch er selbst sie nie als abgeschlossen betrachtet hat. Und so ist es bis heute geblieben. Biologen, Genetiker, Chemiker modifizieren und ergänzen sie nach wie vor. Und dann bleibt natürlich noch die Frage aller Fragen.
Für Darwin selber war das größte Problem der Ursprung des Lebens, den man ja voraussetzen muss, wenn es eine gemeinsame Abstammung gibt.
Nach Darwins Abstammungstheorie hat sich alles Leben aufgrund von zuverlässig berechenbaren Naturgesetzen aus einer gemeinsamen Urform entwickelt. Ein übernatürlicher Schöpfer war dafür nicht notwendig. Eine ungeheuerliche Überlegung, dessen war sich der ausgebildete Theologe Darwin durchaus bewusst. Eve-Marie Engels, Professorin am Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Er hat ja seinerzeit Theologie studiert, das wollte ja der Vater. Er war aber nie Pfarrer, ja, denn dann kam die Weltreise dazwischen. Und er hat dann einen möglichen Beruf, der in diese Richtung gegangen wäre, Pfarrer oder Theologie, hat er auch nie ausgeübt. Wie er jetzt so ganz, ganz privat darüber gedacht hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist schon, finde ich, interessant, doch wie umsichtig er war und wie vorsichtig er war. Also über die letzten Dinge hat er sich ja letzten Endes dann auch gar nicht ausgesprochen.
In seiner Arbeit zumindest hat sich Darwin immer weiter von der Theologie entfernt. Am Ende seines Lebens hat er sich am ehesten wohl als Agnostiker begriffen.
Agnostiker ist ja kein Atheist. Agnostizismus bedeutet, dass wir es nicht wissen, ne? Dass wir über die letzten Dinge keine Aussagen machen können. Und ein Atheist lehnt Gott ab. Das hat Darwin nie getan.
Die Frage nach der Entstehung des Lebens ist heute eher kein Thema für Evolutionsbiologen. Damit beschäftigen sich Chemiker, Biophysiker und Geowissenschaftler. Sie versuchen, Bedingungen zu rekonstruieren, unter denen Leben entstehen könnte. Wo auf der Erde haben sich vor rund 4 Milliarden Jahren die ersten Moleküle gebildet? Wie die ersten Zellen? Alles Fragen, die weit außerhalb von Darwins Horizont gelegen haben. Und obwohl wir heute so unvorstellbar viel mehr wissen, sind befriedigende Antworten noch längst nicht in Sicht.
Es gab eine Fülle von Dingen, wo wir uns sehr lange sehr schwer getan haben. Entstehung des Lebens ist so ein Ding. Und zwar immer dann, wenn es sich um einzigartige historische Dinge handelt. Also wir tun uns bei all dem leicht, was sich immer wieder ereignet, weil das können wir experimentell nachvollziehen, testen, beobachten, messen.
Doch genau das gilt für die Entstehung des Lebens und für die einzigartige Evolutionsgeschichte der Organismen eben nicht.
Wir können uns dem sehr gut annähern, in vielen, vielen Punkten, aber hundertprozentig genau sagen, das ist es jetzt, das werden wir nie.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Priska Straub. Regie Christiane Klenz. Es sprach Ditte Ferrigan. Technik Fabian Zweck. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.